Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf sagen, liebe Brüder und Schwestern oder liebe Schwestern und Brüder, ich danke für die freundliche Einladung, auf dieser Tagung zu Ihnen zu sprechen. Und ich freue mich über das Vertrauen, das sich darin dokumentiert und zeigt. Ist doch mein Thema überaus heikel. Mein Vater, ein alter Offizier, pflegte von Nestbespritzung zu reden, wenn man sich kritisch zum eigenen Verein äußerte. Aber vielleicht, um im Bild zu bleiben, macht man das Netz nicht eher schmutzig, vielleicht ist es das schon und muss gereinigt werden. Und vielleicht ist die selbstkritische Analyse Voraussetzung dafür, dass etwas im alten Glanz, um die Formulierung aufzunehmen, erstrahlen, etwas davon wir wiedergewinnen können. In jedem Fall hoffe ich auf Ihre Toleranz von einer Vereinigung, die sich ja die Toleranz auf die Fahnen geschrieben hat. Wenn ich jetzt zum Thema zu Ihnen spreche, warum hat das Christentum seine Strahlkraft verloren? Sie können auf der einen Seite hier folgen und auf der anderen Seite haben Sie die Möglichkeit, über das Paper auch den Gedankengang zu verfolgen und eventuell direkt Fragen zu formulieren. Ich habe zwei Teile, auf der einen Seite die philosophische Analyse, das ist der Hauptpunkt, und auf der anderen Seite dann wenigstens ein paar Anregungen, was denn die Konsequenzen sein könnten, aber dafür ist dann vor allen Dingen der Vortrag von Herrn Dr. Antisch sehr, sehr wichtig. Ich beginne mit einer philosophischen Analyse und ich nenne 10 Punkte dafür, warum aus meiner Sicht christlicher Glaube, Christentum so viel Strahlkraft verloren hat. Erstens, Gott ist tot, wir haben ihn getötet, Zerbrechen der Wahrheit, der unterstrichen und fett. Im berühmten Aphorismus 125, der tolle Mensch aus seinem Werk Die fröhliche Wissenschaft, beschreibt Friedrich Nietzsche in prophetischer Vorwegnahme späterer, auch postmodern geprägter Zeiten, das atemberaubende Ergebnis abendländischer Philosophiegeschichte. Nietzsche greift auf die höchsten Begriffe und wichtigsten Anschauungen der abendländischen Kultur zurück, um die Bedeutung dessen auszudrücken, was er im 19. Jahrhundert kommen sieht. Er nimmt die von Hegel geprägte Rede vom Tod Gottes als dem zentralen Ereignis des christlichen Glaubens und der ganzen Weltgeschichte auf, um dieses ungeheure Ereignis, wie er sagt, das noch unterwegs ist, zu qualifizieren. Tod Gottes. Tod Gottes meint nicht einen plumpen Atheismus, sondern den Tod, also das Ende der Götter, der Leuchttürme, der Fixsterne am Himmel abendländischen Denkens. 2400 Jahre haben sie Orientierung gegeben und die Vernunft erleuchtet. Zu denken ist an die Wahrheit, die Vernunft, die Gerechtigkeit, das Gute, das Schöne. Menschen haben immer darum gerungen, wie diese letzten, obersten, höchsten Werte und absoluten Begriffe zu bestimmen sind. Aber eben unter der einen Voraussetzung, dass es sie gibt, dass es die Wahrheit gibt, die eine Wahrheit, dass es die Vernunft gibt, die eine Vernunft, das, was wirklich vernünftig ist, was allein vernünftig ist, was allein richtig zu denken ist, wie der Weg zur wahren Erkenntnis zu finden ist, dass es die ideale, richtige Gerechtigkeit gibt und das eine schöne Gute, dem alleine nachzustreben ist. Platon und Aristoteles haben uns diesen geordneten, die Welt fundierenden, durchdringenden, wie die Fachleute sagen, metaphysischen Kosmos geschenkt. Nach einem berühmten, inzwischen geflügelten Wort des Philosophen und Mathematikers Alfred North Whitehead besteht die gesamte abendländische Philosophiegeschichte im Wesentlichen aus Anmerkungen zu Platon. Und die ist nun zu Ende, am Ende. Nietzsches radikale, erkenntniskritische und schon bei ihm auch sprachphilosophisch fundierte Einsicht, wir reden zwar von der Wahrheit in der Einzahl mit dem bestimmten Artikel die Wahrheit. Unsere Sprache ermöglicht uns das ja. Ja, sie verführt uns dazu. Aber wir können bei genauer Prüfung genau diese Einzahl, diesen bestimmten Artikel nicht rechtfertigen. Das Gleiche gilt für die Vernunft und all die anderen Absoluta, die absoluten Begriffe, die metaphysischen Götter, die Horizonte, Bezugspunkte, die unserem Denken Orientierung geben sollen. Wir können mühelos den Begriff die Vernunft bilden. Die Vernunft sagt uns. Wir reden wie selbstverständlich davon, dass etwas vernünftig ist und was nicht. Und wir tun dabei so, als wenn es da etwas Absolutes gibt, das Maßstab ist. Bei Lichte besehen treffen wir aber nur auf eine Pluralität von endlos einander ablösenden, gegeneinander strebenden, streitenden Bestimmungen, die alle sehr unkritisch davon ausgehen und davon leben, dass es das irgendwie irgendwo gibt, die Wahrheit, die Vernunft, das Gute, auf das man doch im Prinzip alle verpflichten können müsste. Notabene, Nietzsche sagt natürlich nicht an keiner Stelle, es gibt diese Wahrheit nicht. Es gibt nicht die Wahrheit. Das wäre ja wieder so eine Position, die mit einem Wahrheitsanspruch verbunden wäre. Nietzsche fragt vielmehr, gibt es Gründe, an der Unterstellung der einen Wahrheit festzuhalten? Gibt es sie? Gibt es vielleicht nicht ganz viele Wahrheiten? Interpretiert nicht jeder Mensch die Welt auf seine Weise und schafft sich so auch seinen individuellen Kosmos? In der erkenntnistheoretischen Nacht sind alle Katzen grau. Wir können nicht sagen, dass es nicht die Wahrheit gibt. Das wäre ja wenigstens ein Fundament, von dem man ausgehen könnte. Wir leben vielmehr in der Situation, dass wir nicht wissen können, ob es die Wahrheit gibt oder vielmehr nicht viele individuelle Wahrheiten. Ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass wir tatsächlich von der Wahrheit für alle ausgehen dürfen oder ob es nur viele individuelle Wahrheiten gibt, die sich dann gegenseitig relativieren und sogar aufheben. Fazit 1. Wer noch von der Wahrheit redet, unterstellt etwas, was nicht mehr begründet werden kann. Dass es Wahrheit als etwas Vorgegebenes gibt, kann nicht mehr gedacht werden und ist kein Konsens mehr. Kein Konsens mehr. Das gilt natürlich auch für christliche Wahrheitsansprüche. Zweiter Punkt. Wir können nichts sicher wissen. Und jetzt komme ich zum sogenannten Münchhausen-Trilemma aller Versuche, Erkenntnis zu begründen. Ich erläutere das. Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie, analytische Philosophie, Pragmatismus, all diese wichtigen philosophischen Disziplinen konvergieren in einer entscheidenden und für alles wissenschaftliche Denken des 20. Jahrhunderts entscheidenden Einsicht. Es gibt keine Sicherheit der Erkenntnis. Wir können nichts, aber auch gar nichts, nicht den schlichtesten Satz, absolut sicher begründen. Am anschaulichsten hat das der wichtigste deutsche Schüler des großen österreichisch-britischen Philosophen Karl Popper auf den Begriff gebracht. Hans Albert, erst vor kurzem verstorben, spricht vom sogenannten Münchhausen-Trilemma. Aller Versuche, Erkenntnis vernünftig, rational zu begründen. Erkenntnissicherheit gewinne ich nur dort, wo ich etwas begründen kann, wo etwas nicht fraglich bleibt. Ich kann aber mühelos jede Aussage, jede Überzeugung hinterfragen. Wer mit kleinen Kindern zu tun hat oder mit vorwitzigen Heranwachsenden, die sich mit einer Auskunft von mir nicht zufrieden geben, sondern immer weiter zurückfragen, warum ist das so, und die mich nerven und nervös machen, weil ich merke, irgendwann komme ich an das Ende meiner Möglichkeiten, der weiß, wovon ich rede. Das Abendland hat über 2500 Jahre das Modell der Begründungsrationalität entwickelt, um damit auf einen festen, verlässlichen Grund zu kommen. Albert zeigt nun, versucht man eine Erkenntnis zu begründen, das ist im Grunde ganz schlicht, was ich versuche Ihnen jetzt hier zu zeigen, hat man eigentlich nur die Wahl zwischen drei Alternativen, die aber alle bei Lichte besehen Irrwege sind, sich als Sackgassen herausstellen. Philosophisch vornehm spricht man von Aporien. Also bleiben wir bei den Sackgassen. Sackgasse 1, ich kann eine in Frage gestellte Aussage zwar begründen, aber diese Begründung kann ja mühelos und sofort ebenfalls in Frage gestellt werden und so weiter und so fort und im Prinzip unendlich. Das ist der Punkt. Ich komme bei dem Versuch der Begründung an kein Ende. Gott könnte das. Der kann immer weiter begründen. Aber wir sind nicht Gott, keiner von uns. Unsere Lebenszeit ist endlich. Irgendwann hören wir mit dem Reflektieren auf. Sackgasse 2. Ich kann mich natürlich entschließen, den Begründungsvorgang abzubrechen. Das passiert in der Praxis sehr häufig. Das ist der Weg des Dogmatismus und Fundamentalismus, der autoritäre Weg, kennen wir alle. Die Begründung ist dann, das kannst du mir glauben, oder etwas schärfer, das musst du mir glauben, wenn du nicht Sanktionen riskieren willst. Etwa aus dem Kreis der Gläubigen oder der Vernünftigen oder der Moralischen oder der Guten ausgeschlossen zu werden. Option 2 ist zwar gängig, aber nicht besonders vernünftig, nicht rational. Sie beseitigt nicht die Fragen, sie schafft eben nicht die nötige Sicherheit. Und jetzt die dritte Sackgasse. Sie ist richtig raffiniert, aber ebenfalls nicht vernünftig, nicht rational. Ich greife dabei im Laufe eines womöglich langen Begründungsprozesses auf eine Voraussetzung und Position zurück, die bereits vorher, irgendwann am Anfang vielleicht, als begründungsbedürftig erkennbar war. Also ich formalisiere das mal, ist ganz einfach. Warum soll die Aussage A gelten? Antwort, wegen B. B wäre dann der Grund für A. Und warum soll B gelten? Ja, Antwort, wegen C. Und warum soll C gelten? Antwort, wegen A. Ja, Sie haben es schon verstanden, fantastisch. Die argumentative Schlange beißt sich in den Schwanz. Also bei 3 Gliedern kriegen wir das alle noch um diese Zeit hin. Aber wenn es 100 Glieder sind, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Das ist übrigens das Standardproblem von sich selbst bestätigenden wissenschaftlichen Theorien im Bereich der Physik und Chemie und so weiter und so weiter. Weitere Alternativen gibt es nicht. Wir kennen jedenfalls keine. Und das Ergebnis ist sehr, sehr ernüchternd. Wir können nichts, aber auch gar nichts sicher wissen. Und das gilt jetzt natürlich nicht nur für Philosophie und Wissenschaft, das wäre ja fein, sondern es gilt auch für Theologie, Glaube, Weltanschauung, Religion. Fazit 2, Glaubenszumutungen, dogmatische Behauptungen, Glaubenssicherheiten stoßen heute auf eine Skepsis, die umso wacher, auf eine Distanz, die umso größer ist, je lauter, fester, sicherer sich religiöse, ideologische, weltanschauliche Aussagen geben. Wir können auch theologische, religiöse Aussagen nicht allgemeingültig begründen. Dritter Grund. Das Individuum als das Absolute und seine Wahrheit. Die Frage ist natürlich nun, wie man mit einer solchen Situation umgeht. Was tun, wenn einem die Wahrheit abhanden gekommen ist und eine vernünftig von allen nachvollziehbare Argumentation nicht gegeben ist? Auch hier erweist sich Nietzsche wieder als sehr hellsichtig. Er sagt vor 150 Jahren an, was in unseren westlich geprägten Gesellschaften selbstverständliches, unhinterfragbares Programm ist. Das Individuum, so schreibt er im Spätwerk, das Individuum ist etwas Absolutes. Das Individuum ist etwas Absolutes. Das Individuum ist das neue Absolute. Das ist ja nur konsequent, wenn uns die herkömmlichen, klassischen Absoluta verloren gegangen sind, wenn wir sie nicht mehr denken können, aber doch brauchen, dann tritt nach dem Abschied Gottes der Mensch in die entstandene Leerzeile ein, Leerstelle ein. Das ist, dieser kleine Satz ist ein Schlüssel zum Begreifen unserer gesellschaftlichen, kulturellen Wirklichkeit. Das ist der Schlüssel, wirklich. Ich halte ihn für genial. Kommt ja nicht von mir. Das Individuum ist nun das neue Absolute. Es ist das, dem letzte Geltung zukommt. Nichts kann ihn hinterfragen und wehe, wenn doch. Wenn es keine übergeordnete Ordnung mehr gibt, auf die man einsehbar rekurrieren und verpflichten kann, dann bleibt doch nur das Individuum, das für sich selbst letzte Wahrheit ist, und ich füge ein, und eine Gesellschaft, die auseinanderzufallen droht, weil lauter Letztinstanzen miteinander unterwegs sind und konkurrieren und sich nicht mehr verständigen können. Dieses Individuum sucht nicht mehr modern kritisch nach Wahrheit. Es hat nicht konservativ Zugang zur Wahrheit über die Tradition. Es ist sich selbst letzte Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht mehr der dem Menschen gegenüberstehende letzte Horizont, in dem wir uns bewegen. Das Individuum biegt, wölbt die Wahrheit im Bild gesprochen um sich herum. Wahrheit ist Ausdehnung des Individuums. Jetzt denken Sie wahrscheinlich an einen amerikanischen Politiker, der an der Spitze der USA steht. Sie haben das dort in Reinkultur. Ja? Das, was ich sage, ist Wahrheit, weil ich es sage. Und weil ich womöglich die Macht habe, das durchzusetzen. Wir erleben das gerade heute. Ich schaffe mir meine eigene Wahrheit. Ich gebe mir selbst Identität, bis hin zum biologischen Geschlecht, das ich wähle und wechsle, wie ich es fühle und will. Was sonst? Wer oder was könnte mich hindern und sollte mich abhalten? Ich bin Schöpfer meiner selbst, Herr auch über meine physische Existenz, die ich selbstverständlich auch mit fremder Hilfe beenden kann und darf. Vergleichen Sie das höchstrichterliche Urteil über assistierten Suizid. Fazit 3, wo Kirche als Moralanstalt auftritt, wo sie immer noch meint, den Menschen vorschreiben zu können, wie sie zu denken, reden, handeln haben, weil sie ja Trägerin der Wahrheit ist, wo sie weiterhin normativ auftritt, da steht sie nur für das Vergangene, das, was nicht mehr plausibel ist. Da löst sie heute nur Fragen und Unverständnis aus. Da übersieht sie, dass das Individuum das neue Absolute ist. Und unsere Gemeinden werden zu Orte des Angebotes, das man annehmen oder auch nicht annehmen kann. Viertens, die Wahrheit als Zumutung und Täuschung. Ich muss anders artikulieren. Die Wahrheit als Zumutung und Täuschung. Ich erzähle eine kleine Begebenheit. Ein missionarisch sehr engagierter Freund ist in Berlin unterwegs. Er fährt in der U-Bahn. Er kommt mit seinem Gegenüber sofort ins Gespräch, einem eher freakigen Typen. Und er erzählt ihm über mehrere Haltestellen hinweg, wie er zu Jesus gefunden hat und was das für ihn bedeutet. Als er fertig ist, klopft ihm der Typ aufs Knie und sagt: Joachim, die beiden duzen sich natürlich sofort, ich freue mich so, dass du deine Wahrheit gefunden hast. Ich bin Buddhist. Wir bezeugen die Wahrheit und unsere Wahrheitsbekundungen tropfen ab wie Wasser an einer Gummiwand. Was wäre gewesen, wenn Joachim jetzt gesagt hätte, geantwortet hätte, du, aber so habe ich das nicht gemeint. Jesus ist nicht nur die Wahrheit für mich, er ist auch die Wahrheit für dich, er ist auch deine Wahrheit. Die Reaktion wäre wohl gewesen, warum bist du so intolerant? Ich lasse dir doch deine Wahrheit, lass du mir doch auch meine. Wahrheitsansprüche objektiver, wie die Philosophie sagt, propositionaler Art, also in Satzaussagen, werden in postmodernen wahrheitspluralistischen Kontexten geradezu notwendig missverstanden. Sie können nicht mehr sein als individuelle Wahrheiten. Denn der Horizont der Wahrheit ist ja destruiert, den gibt es ja nicht mehr. Man kann sich ihn gar nicht mehr vorstellen. Insistieren wir dann auf unserer Wahrheit, machen wir uns lächerlich und die Menschen empfinden das als unfreundlichen Akt. Und das ist absolut nachvollziehbar. Wenn jedes Individuum seine eigene Wahrheit doch schon hat, sich seine eigene Wahrheit ist, warum versuche ich als Christ dann, meine Wahrheit zu seiner zu machen, sie ihm aufzudrängen? Ist das nicht zutiefst intolerant, übergriffig? Der andere hat doch schon seine Wahrheit. Warum sollte er dann meine übernehmen? Warum baue ich sogar noch Druck auf, indem ich von der Wahrheit rede? Das kann ja nur bedeuten, dass ich versuche, mich breit zu machen, Herrschaft, Macht über ihn zu gewinnen. Und das Ganze unter dem Deckmäntelchen der Wahrheitskommunikation und christlicher Nächstenliebe. Wahrheitskommunikation wird für den postmodernen Zeitgenossen zum Manipulationsversuch. Sie ist Täuschung, also sogar unmoralisch. Der Anspruch ist, ich erzähle dir die Wahrheit. Die Realität ist, ich dränge dir meine Wahrheit auf, will, dass du so denkst und tickst wie ich. Was für eine Kommunikation der Wahrheit ist, was für uns Kommunikation der Wahrheit ist, ist postmodern gesehen ein Versuch, Macht über den Nächsten zu gewinnen. Im schlimmsten Fall Lüge. Fazit 4. Meine Wahrheitsverkündigung, die ich gut meine, die Beanspruchung der Wahrheit für meine Position kann im postmodernen Kontext nicht anders als intolerant und übergriffig verstanden werden. 5. Reden von Wahrheit als Ausdruck des Willens zur Macht. Die verdachtshermeneutische Perspektive. Es war wiederum Friedrich Nietzsche, der diesen Zusammenhang zwischen Macht und Wahrheit aufgedeckt hat. Er bringt ihn auf die griffige Formel, Wahrheit ist Wille zur Macht. Wahrheitsansprüche sind Dominanzversuche. Wahrheitsbekundungen sind Ausdruck eines Willens zur Macht eines Individuums, das sich durch diesen Wahrheitsanspruch zur Macht bringen will. Auch wenn wir edel tun und nur die Wahrheit zu sagen beanspruchen, sind und bleiben wir doch, was uns zuinnerst ausmacht. Wille zur Macht, der sich durchsetzen will, der seine Anschauung, Überzeugungen, Begriffe, Einteilungen von Wirklichkeit ausbreiten. Nietzsche sagt, der die Welt nach seinem Gusto interpretieren will, zur Not auch gewalttätig. Es ist doch die Wahrheit, die dazu legitimiert, das höchste Gut, das wir im Abendland kennen. 5. Fazit, im postmodernen Mindset können Wahrheitsbeanspruchungen nicht anders verstanden werden, denn als Ausdrücke eines Willens zur Macht, eines herrschenden Wollens über andere. 6. Befreiung von jahrtausendealter Vormundschaft. Im Namen der einen großen, göttlichen, offenbarten Wahrheit hat das Christentum die abendländische Kultur dominiert und alles Andersartige zu verdrängen gesucht. Mit einem griffigen Wort des Philosophen Herbert Schnädelbach, was, Zitat, was anders ist als christlich, ist nur dazu da, getauft zu werden. Das ist ein Satz, der mir unglaublich nachgeht. Der Missionsbefehl, sagt er, ist ein Toleranzverbot. Abendländisches Christentum verbindet in einer geradezu unauflösbaren Melange biblische Offenbarungsansprüche, griechisch-philosophisches Wesensdenken und römisches Institutionendenken. Die griechische Philosophie suggeriert, wir könnten die Wirklichkeit erkennen, wie sie an sich ist. Und es gebe ideale Werte, auf die hin wir sie zu gestalten haben. Es gebe nur eine Wahrheit, die Vorbild der realen, vorfindlichen ist. Der Glaube sagt uns dann, wie diese wahre Welt ist, wie sie von Gott geschaffen und gemeint ist, wer der Mensch ist, wie wir uns die Welt zu denken haben. Und die Theologie in ihrer institutionalisierten Form als Kirche ist dann die Trägerin der absoluten und unbedingt geltenden Wahrheit. Die von der Philosophie propagierte Wesensschau des ursprünglichen und eigentlichen Charakters der Dinge wird durch die dogmatischen Aussagen der Kirche eingelöst. Die Philosophie sagt, es gibt das eigentliche, Wesentliche, die Wahrheit, und die Theologie sagt ja, und die sieht ganz konkret so und so aus. So ist der Mensch und so hat er zu sein. Und die dritte Größe im unheiligen Bunde ist die staatliche Macht. Sie ist einerseits abgesichert durch die theologische Legitimation, es ist keine Obrigkeit außer von Gott, Römer 13, sichert aber umgekehrt mit absolutistischer und absoluter Macht den Bestand und die ethisch-moralische Dominanz der sie legitimierenden, stabilisierenden christlichen Religion. Das passt genial zusammen. Es hat 1700 Jahre fantastisch funktioniert. Auch wenn es mannigfach Spannungen zwischen staatlicher und kirchlicher Macht gibt und beide immer wieder um die Vorherrschaft konkurriert haben, bildet diese Ehe von Staat und Kirche, verbunden mit einem griechischen Ordnungsdenken bildet das eine extrem stabile Verbindung. Ich sagte schon, nahezu 1700 Jahre kontrolliert und dominiert das Christentum auf diesem Weg das Denken, Handeln und Reden der Menschen. Der französische Soziologe und Sozialphilosoph Foucault spricht von der Pastoralmacht der Kirche, mit der sie über weit mehr als 1000 Jahren die gesamte Existenz der Menschen kontrolliert, überwacht, reglementiert hat, immer im Namen der einen großen Wahrheit, über die sie und nur sie verfügt. Kirchen, und dazu zähle ich uns alle, evangelische, katholische, große Freikirchen, Kirchen mögen sich heute einflusslos fühlen, Christen den Relevanzverlust des Christlichen in der Gesellschaft beklagen, Theologie mag an den Universitäten kaum noch eine Rolle oder gar keine Rolle mehr spielen, in der Gesellschaft gibt es immer noch verbreitet ein Zurückscheuen vor den Instrumenten der Disziplinierung, vor Kirchen, die es immer noch nicht lassen können, sich in Tisch und Bett einmischen zu wollen, bestimmen zu wollen, was auf den Tisch kommt und was in den Schlafzimmern passiert, wann Sex und welcher Sex legitim ist. In einer Zeit, in der die Sphäre des Sexuellen der Bereich größter und wichtigster individueller Selbstbestimmung ist, meint Kirche immer noch allgemeingültiges Wahrheit, Normen verkünden zu können und zu dürfen, die für alle gelten. Postmodernes Mindset mit seinen zentralen Imperativen Buntheit, Diversität, auch mit den immer noch zu findenden Provokationen und Tabubrüchen, denken Sie nur an den Christopher Street Day, diese postmodernen Reaktionen sind in der Sache immer noch Reaktion auf jahrhundertelange Bevormundung, Disziplinierung, Gängelung, die sich tief ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben hat. Wir können das als Christen gar nicht richtig nachvollziehen, nicht? Wir sehen uns ständig im Rückwärtsgang in dieser Gesellschaft. Und diese Gesellschaft sieht uns immer noch als viel zu stark an. Eins möchte man auf gar keinen Fall, dass Christen wieder Macht gewinnen über das eigene Leben oder Kirchen. Sie trifft und betrifft nicht ausschließlich die Kirchen, aber aufgrund ihrer vergangenen Größe, vor allem sie, übrigens auch die Freikirchen, die in ihrem Windschatten segeln. Sechstens Fazit, postmodernes Mindset ist nicht gegen den christlichen Glauben, aber es wehrt sich mit Werf gegen eine philosophisch und institutionell dominante und immer noch herrschen wollende Gestalt von Christentum. Siebter Punkt, siebter Grund, vergangene Größe als Ursache für gegenwärtigen Bedeutungsverlust. Kirchen sind für sehr viele, vor allem junge Menschen, Inbegriff von Stillstand, Unbeweglichkeit, Dogmatismus, Fundamentalismus und eine Traditionsfixierung, die dem Wandel und der Veränderung im Wege steht. Verunsicherte Kirchen lösen durch ihren reflexhaften Rückzug, fundamentalistische Theologien lösen durch ihre defensive Polemik paradoxerweise gerade das aus, was sie eigentlich überwinden wollen, eine weitere Abwehr von Glaube und Christentum. Der Rekurs auf die vergangene Größe, den ehemaligen Einfluss, den einstmaligen Einfluss, die Fokussierung auf die allein richtige traditionelle Lehre, wie sie angeblich immer gelehrt wurde, ästhetisch die Abwehr des Neuen im Namen des überragenden Alten, das ja tatsächlich kunstgeschichtlich, architektonisch, denkerisch nicht zu überbieten ist, all das führt dazu, dass Christentum im doppelten Sinne Geschichte ist. Geschichte, die uns bestimmt, aber eben auch Geschichte, die nun vorbei ist. Geschichte, die so keine Zukunft mehr hat, auch wenn man sie noch so häufig laut jammernd beschwört. Christentum zeigt gerade durch sein Festhalten am Vergangenen, dass es nur noch Geschichte ist. Siebtes Fazit. Die Fixierung auf vergangene Größe, das Festhalten an traditionellen Institutionen, gerade angesichts gegenwärtiger Herausforderungen, führt zu vermehrter Abwendung, vor allem der nachwachsenden Generation. Und die sind unsere Zukunft. Achtens, christliche Wahrheit als bloßes Narrativ. Die dekonstruktivistische, man könnte auch sagen, die entlarvende Perspektive. Christentum ist eine, wie der französische postmoderne Philosoph François Lyotard das formuliert, eine der großen Erzählungen, die das Abendland bestimmen. Christentum, Kapitalismus, Sozialismus, Fortschrittsglaube, Menschenrechte, Globalisierung, freier Welthandel als Basis liberaler Demokratien und ganz sicher aktuell auch der Klimawandel. Diese Geschichten werden dominant kommuniziert. Sie haben eine Zeit lang sehr große Kraft, bringen etwas in Bewegung, aber dann sind eben auch sie Geschichte. Vorbei. Lyotard spricht von den sogenannten Meta-Erzählungen, die alles andere, was wir denken, fundieren und überwölben. Christentum ist eine solche Erzählung, sehr einflussreich, aber abgelöst. Solche Geschichten dominieren die Geschichte so lange, bis sie nur noch Geschichte sind und sich als bloße Story, als bloßes Narrativ erweisen, das alle mitgeblökt haben. Stories, das ist aber ein altes Versatzstück rationalistischen Denkens, Stories, narrative Erzählungen haben eben, nachdem sie als solche entlarvt worden sind, keine normative, verbindende, bindende Kraft mehr. Und genauso verhält es sich mit dem Christentum. Man könnte jetzt auch theologisch sagen, es rächt sich bitter, dass wir im christlichen Glauben, in der Verkündigung auf theoretische, abstrakte Wahrheiten gesetzt haben und nicht auf diese eine Person, Jesus Christus, auf dieses Urnarrativ, das den Kern unseres Glaubens ausmacht. Wir wollten immer vernünftig sein und sind dann sehr gerne an der Geschichte, der geschichtlichen Realität vorbeigegangen. War jetzt sehr pauschal formuliert. Achtes Fazit, Christentum ist zwar eine geschichtlich außerordentlich wirksame Größe, aber es ist eben im Kern nichts anderes als ein bloßes Narrativ, eine Geschichte, die zur Geschichte geworden ist. Hören Sie bitte, ich rede vom Christentum, nicht vom christlichen Glauben. Neuntens, Poly statt Monotheismus, also Polytheismus statt Monotheismus, Poly statt Monomythen. Die Befreiungs- und Entlastungsperspektive. Unter führenden Intellektuellen dieses Landes gibt es einen auf den ersten Blick seltsam anmutenden, erstaunlichen Konsens im Plädoyer für Polytheismus statt christlichem Monotheismus, für Polymythen, also Poly heißt viel, für Vielzahl von Mythen, die gelten sollen. Also eine Vielzahl von konkurrierenden Geschichten, Mythen statt dem einen beherrschenden eben christlichen Monomythos. Dieser Konsens reicht vom vielleicht wichtigsten deutschen Schriftsteller der letzten 50 Jahre, Martin Walser, über einen der führenden Kulturwissenschaftler Jan Assmann bis hin zum Vordenker einer konservativen Postmoderne Odo Marquardt. Ich könnte noch mehr Namen nennen. Jan Assmann vertritt die These, mit dem ursprünglich mosaischen, dann vom Christentum verbreiteten biblischen Monotheismus trete eine völlig neue Form von Religion in die antike Religionsgeschichte ein. Während die antiken Religionen füreinander übersetzungsfähig seien, trete hier eine Religion auf, die allein wahr zu sein beanspruche und notwendig das andere verdrängen müsse. Kurz, mit dem biblischen Monotheismus kommt die Intoleranz in die Welt. Hier entsteht, so auch Walser, eine das ganze Abendland bestimmende Denkform, inspiriert durch das erste Gebot des Dekalogs, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, kann sie keine anderen Positionen, Haltungen, Lebensweisen neben sich tolerieren. Der biblische Missionarismus, wie Walser das nennt, wird zur totalitären Denkform, die sogar den Marxismus prägen kann. Marquardt ergänzt und variiert, indem er darauf hinweist, wie diese nach Alleingeltung strebenden Mega-Wahrheiten den Menschen zu besitzen versuchen. Zitat, sobald aber im Monotheismus nur mehr ein einziger Gott regiert, mit einem einzigen Heilsplan, muss der Mensch in dessen totalen Dienst treten und total parieren. Das Individuum ist, nochmal Zitat, ganz und gar, jetzt kommt eine Formulierung von Marquardt, sozusagen durch eine monomythische Verstricktseinsgleichschaltung mit Haut und Haaren von dieser Wahrheit besessen. Zitat Ende. Christentum einmal anders, selbst als Besessenheitsphänomen. Gegen den Monomythos helfen nur die Polymythen, gegen die Beraubung der Freiheit des Individuums durch das Christentum und andere große Erzählungen, da gehört natürlich auch der Marxismus oder Kapitalismus dazu, hilft nur Skepsis, Aufstand, die Vielheit, das Bunte und Diverse. Und hier haben Sie die Kerne postmodernen Denkens, die Motive. Spitz und zutreffend bemerkt Odo Marquardt, das menschliche Leben sei doch viel zu kurz und der menschliche Verstand viel zu begrenzt für solche großen, absoluten Wahrheiten. Neuntes Fazit. Der Kampf gegen den christlichen Monomythos und den gestaltgebenden Monotheismus, den Glauben an den allein wahren Gott, ist um der Freiheit, der Befreiung des Menschen willen geboten. Vielleicht spüren Sie das hier, ein Grund dafür liegt, dass viele Menschen gar nicht bereit sind, sich religiös zu binden. Chancen haben noch religiöse Vereinigungen, die so ein Angebotskonzept machen, nicht wahr? So hilft der Selbstverwirklichung, bietet Trost und Orientierung und so weiter. Das geht natürlich alles noch. Aber auch da steht ja das Individuum wieder im Mittelpunkt. Zehntens, Christentum eine schlimme Geschichte, die moralische Perspektive. Wer über die Gründe für das Postchristentum nachdenkt, kommt um die Aufarbeitung der Geschichte des Christentums nicht herum. Sicherlich wurde und wird, wie das in Aufarbeitungsprozessen häufig der Fall ist, überspitzt formuliert und pauschal geurteilt. Aber einer der entscheidenden Gründe für die Verabschiedung des Christentums als einer moralischen Instanz liegt darin, dass seine Geschichte angefangen vom 4. Jahrhundert, wo es von der Religion der Unterdrückten zur Staatsreligion und bald schon zur Religion der Unterdrücker wird, dass es eine schlimme Geschichte ist. Sie konterkariert den vor allem herausgestellten moralischen Anspruch und die beanspruchte moralische Überlegenheit auf furchtbare Weise. Wer belastbare Belege sucht, aber da braucht man dann viel Kraft, um das zu verarbeiten, schaue nur die 10-bändige, 6.000 Seiten umfassende Kriminalgeschichte des Christentums von Karl-Heinz Deschner an oder jede einigermaßen fundierte Papstgeschichte. Es sind nicht nur die manchmal recht abgehobenen postkolonialen Diskurse, die die verhängnisvolle Melange von weißer Vorherrschaft und christlicher Kultur, westlichem Superioritätsbewusstsein und mehr in ihren zerstörerischen Wirkungen thematisieren. Es ist nicht nur die erdrückende Bereitschaft vieler, nicht aller, christlicher Missionen im Windschatten kolonialer Eroberung oder gar als Erfüllungsgehilfen eines programmatischen Eroberungswillens ihrer Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums oft als weiße, überlegene Kultur formatiert, nachzugehen. Es ist auch nicht nur der furchtbare Ethnozid des kanadischen Staates an indigenen Kindern, an dem sich christliche Internate schuldig gemacht haben. Die ausgedehnten Felder von zahllosen, unbekannten Gräbern indigener Kinder, die ihren Eltern zum Zweck der Umerziehung zu richtigen Menschen entrissen und in christliche Schulen gesteckt wurden, die die praktizierten Erziehungsmaßnahmen aber vielfach nicht überlebten. Es sind nicht nur, weiteres Beispiel, die ebenso schrecklichen Strategien des australischen Staates, der den Ureinwohnern im Namen einer überlegenen weißen Kultur bis heute zigtausende von Kindern entreißt. Und wieder machen sich christliche Schulen zu willfährigen Helfern einer Verbesserung des Menschenmaterials, einer Verbesserung, die zigtausende nicht überleben oder in Elend stürzt. Eine Kernschmelze erleben die beiden großen Kirchen hier bei uns, durch die Aufdeckung von in ihrem Umfang bislang nie erahnten Fällen von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Väter sind ausgerechnet Priester, Pfarrer, Diakone, kirchliche Repräsentanten und Respektspersonen. Auf dessen Basis einer schmalen Datenlage können gegen hinhaltenden Widerstand 1600 Fälle dokumentiert werden. Aber das ist natürlich die große Masse bleibt unbekannt. Eine wissenschaftliche Studie geht für die letzten Jahrzehnte von einer Dunkelziffer von 114.000 Missbrauchsopfern, also zerstörten Lebensläufen aus, begangen von Vorzeigechristen. Bedrückend ist, dass bis heute, also mehr als 15 Jahre danach, nachdem die Vorgänge am jesuitischen Canisius-Kolleg nicht mehr unterdrückt werden konnten, eine Aufarbeitung, wie das alles geschehen konnte, x-mal versprochen, aber nicht realisiert worden ist. Verzögern, täuschen, vertuschen, dominieren. Ursache ist natürlich einerseits der Versuch, die Fassade zu retten, andererseits und vor allem aber die nicht bestehende Bereitschaft, den Zusammenhang von Macht, Aufdecken der Wahrheit und Missbrauchsverbrechen aufzuarbeiten. Ich beschäftige mich viel mit Mentalitäten in unserer Gesellschaft, das postmaterielle Mindset als ein Elite-Mindset in unserer Gesellschaft hat sich in den letzten 5 Jahren programmatisch distanziert von den Kirchen, vor allen Dingen von der protestantischen, durch diese Vorgänge. Man möchte mit einer solchen Institution einfach nicht identifiziert und in Verbindung gebracht werden. Und die Kritik, die von dort auskommt, ist extrem laut, dass man sagt, hört endlich auf, uns moralisch, ethisch vorschreiben zu wollen, wie wir uns verhalten sollen. Kehrt doch bitte mal erst euren eigenen Hof aus. Also die Erschütterung, die bis hier in beide großen Kirchen, Katholiken natürlich noch mehr als Protestanten, passiert ist, können sie sich gar nicht stark genug vorstellen. Ich konnte und wollte diesen aktuellen Grund für den massenhaften Abschied vom Christentum nicht übergehen. In Großstädten wie München und Berlin waren die Termine im Rathaus zum Austritt aus den Kirchen zeitweise über Monate ausgebucht. Ausgedehnter Machtmissbrauch, das können und wollen wir hier nicht vergessen, ist auch im evangelikal-charismatischen Feld ein Thema, das wir erst zu bearbeiten beginnen. Ich nenne keine Namen. Fazit: Es ist verhängnisvoll, wenn ausgerechnet die Frommen, die Gott so besonders nahe zu sein beanspruchen, sich so erkennbar versündigen. Jetzt noch zu den Konsequenzen, die ich ja nur andeuten muss, weil es dafür ein zweites Referat gibt, für das ich sehr dankbar bin. Konsequenzen. Was können wir aus den Gründen, aus dieser Aversion lernen? Wo braucht es Korrektur? Wo gar ein fundamentales Umdenken? Wo und wie kann uns Kritik und Ablehnung zurücklenken zur ursprünglichen Quelle und Gestalt des Glaubens oder um die schöne Formulierung vom Glanz nochmal aufzunehmen, wie kann es zu diesem Glanz neu kommen? Einige ganz kurze Thesen. Erste These: Ausgangspunkt und Vorbild darf die Kenose, die Kondeszendenz oder auf gut Deutsch, auch wenn es nicht scharf genug ist, die Herunterneigung, die Selbstdemütigung Gottes in Jesus sein. Das ist für mich die Perspektive. Wir reagieren auf die Herausforderung des postchristlichen Zeitalters am besten, wenn wir uns auf den Niedrigkeitsweg des zu uns heruntergekommenen Sohnes, des heruntergekommenen Gottes einlassen. Wir richten damit auch Theologie, Verkündigung und Kirche neu aus. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, Philipper 2, Vers 5 folgende: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der doch in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entleerte sich, steht wörtlich im Griechischen, und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. These 2, Umkehr ist nötig. Wenn wir uns an der Entäußerung, wörtlich Entleerung Jesu Christi ausrichten, erkennen wir den Weg des abendländischen Christentums mit seiner Etablierung als Machtfaktor, seiner Eheschließung mit Staat und griechischer Metaphysik, seiner Theologie, die die Wahrheit des Glaubens unabhängig von der Christusbeziehung ausweisen und absichern will. Wir erkennen das als krassen Irrweg. Wir müssen bekennen, dass sich die Kirche in dem Bestreben, die Wahrheit des Evangeliums mit physischen Machtmitteln wie mit mentalem Druck durchzusetzen, mannigfach schuldig gemacht hat. Als Freikirchen, ich komme ursprünglich auch aus einer Freikirche, sind wir da natürlich etwas besser dran. Aber wir können uns trotzdem nicht ganz von der Geschichte der großen Kirchen dispensieren. Wir suchen nach Wegen, wie wir das immer noch herrschende Konzept eines die Gesellschaft prägen wollenden konstantinischen Christentums mit seinem ethischen Herrschaftsanspruch, seinem moralischen Superioritätshabitus, seiner immer noch hinkenden Trennung von Staat und Kirche, mit seinem immer noch herrschenden Selbstbehauptungswillen hinter uns lassen können. Die evangelische Kirche hat das Thema Mission in dem Moment entdeckt, 1999, wo die Kirchenaustrittszahlen sich auf hohem Niveau stabilisiert haben. Wir verzichten angesichts mannigfachen Schuldigwerdens in Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften darauf, anderen Menschen vorschreiben zu wollen, wie sie zu denken, leben und zu handeln haben. Drittens, These 3. Glaubwürdig ist der Verzicht auf Selbstbehauptung. Überzeugend ist eine Kirche, die nicht sich selbst zu behaupten sucht, ihre Institutionen, ihre Traditionen, ihren Einfluss, ihre Immobilien und ihren Besitz, die nicht ihre Ressourcen darauf verwendet, sich selbst zu erhalten, die sich nicht selbst sichern will, die sich nicht an Privilegien, Besitzstände, Rechte klammert, die gerade so durch ihren Verzicht auf Selbstbehauptung plausibel macht, dass es ihr nicht um sich selbst geht, wenn sie von Wahrheit spricht, dass ihre Wahrheitsbeanspruchung kein Ausdruck eines frommen Willens zur Macht sind. These 4, eine schwache Kirche ist ein Hinweis auf Christus. Überzeugend ist eine Kirche, die nicht selber stark aus eigener Kraft leben will, die vielmehr ihr Vertrauen auf Christus setzt, die schwach sein kann und auf die Verheißung baut, die Paulus von dem erhöhten Herrn widerfährt. 2. Korinther 12. Er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Und dann fährt er fort, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Nicht aus mir heraus, sondern weil ich mich öffne mit meinem Leben für die Möglichkeiten Gottes. Eine schwache Kirche, die darauf vertrauen kann, dass sie sich nicht selbst erhalten und begründen muss, ist in sich ein Hinweis auf den, der sie offenbar hält, auch wenn er nicht sichtbar ist. These 5. Attraktiv ist eine Gemeinde, die ihr Alleinstellungsmerkmal lebt, eine Gruppe von begnadigten Sündern zu sein. Überzeugend ist eine Kirche, die darauf verzichtet, moralische Instanz zu sein, wie sie sich das im Abendland so selbstverständlich angewöhnt und angemaßt hat, die ihre fromme Selbsttäuschung aufgibt, die um ihre eigene Schuld weiß, die nicht mehr sein will als eine Gemeinschaft begnadigter Sünder, die bei Jesus unter seinem Kreuz Heilung und Vergebung findet, die sich endlich nicht mehr verstecken muss, sondern die zu sich stehen kann, wie sie ist. Ich glaube, das ist unser USP, unser Unique Selling Point. Alles andere können andere Gruppen in dieser Gesellschaft mindestens genauso gut wie wir. These 6. Attraktiv ist eine Kirche, die nicht mehr viele Worte macht, in der vielmehr durch das Wort Gottes das Reich Gottes Ereignis wird. Glaubwürdig ist eine Kirche, die nicht mehr große Worte macht, das große Wort führt. Rede ich natürlich jetzt vor allen Dingen für den eigenen Verein. Die vielleicht angesichts ihres multiplen Versagens einmal ganz aufhört zu reden, zu verlautbaren, ethische, politische, moralische Appelle zu reproduzieren, andere durch ihre Versprechen verlocken zu suchen, die keine Worte mehr macht, in der aber das befreiende Wort des Evangeliums eine sichtbare soziale Wirklichkeit wird, in der das Wort Gottes so Ereignis wird, dass es Menschen um sich sammelt. These 7. Attraktiv sind Gemeinden, in denen das Gott liebt dich nicht Theorie bleibt, sondern konkret und individuell erfahren werden kann. Attraktiv und glaubwürdig sind Gemeinden, in denen Menschen persönliche Anerkennung erfahren, in der sie leben und erleben dürfen, dass sie Handarbeit Gottes sind, wo die Unterscheidung von Person und Werk konkret durchbuchstabiert und realisiert wird. Ganz gleich, ob jemand schwul, AfD-Sympathisant, queer, Fundamentalist oder Bibelkritiker ist. Größere Gegensätze sind mir jetzt einfach nicht eingefallen. Aber was wäre das für eine Gemeinde, wo solche Leute miteinander umgehen können? Unsere Gesellschaft leidet unter all diesen Gräben, unter diesen ganzen Bubbles, abgeschlossene Kommunikationsräume. These 8. Notwendig ist eine Theologie, die durch ihre insuffiziente, nicht in sich befriedigende Gestalt über sich hinausweist auf den, der ihr Grund ist. Glaubwürdig und akzeptabel wird erst eine Theologie sein, die um ihre notwendige Unabgeschlossenheit, ihren Stückwerkcharakter weiß, die sich nicht selbst beglaubigen und beweisen will, die nicht die Sicherheit der Erkenntnis sucht, sondern auf das unverfügbare Ereignis setzt, dass Christus sich ihr vergewissert und überzeugt. Letzte These, und dann bin ich fertig. These 9. Notwendig ist eine Theologie, die nicht richtiger Vorstellungszusammenhang ist, sondern anleitet zum Zugang, zur Partizipation an dem Shalom-Raum, der Jesus in Person ist. Eine Theologie, die sich abhängig weiß vom Wirken des Heiligen Geistes, setzt nicht auf abstrakte Wahrheiten, richtige Begriffe, abgeschlossene Aussagesysteme. Sie setzt auf das schwächste Medium, das sich überhaupt denken lässt. Die Geschichte, in der es Gott gefallen hat, sich zu offenbaren, zu manifestieren. Sie setzt nicht auf korrekte Überzeugung, sondern auf die Begegnung mit Christus durch alle Irrtümer und Fehler hindurch. Sie ist nicht aus auf die Anerkennung von Richtigkeiten. Sie sucht vielmehr Menschen dazu anzuleiten, Teil der Geschichte zu werden, die Gott in Jesus Christus begonnen hat und die er heute mit jedem von uns, mir und Ihnen, weiterschreiben will. Vielen Dank, dass Sie meinen Provokationen so freundlich gefolgt sind.